Ihnen danke.
Herr Spiegel, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich darf Sie auch sehr herzlich begrüßen. Genau genommen stecken da ja vier Elemente drinnen. Also es geht um Humor, es geht um Spiritualität, es geht um Dankbarkeit und es geht um das, was man neudeutsch jetzt so nennt, ein Crossover, nämlich dankbare Spiritualität, was ich jetzt doch für einen speziellen Aspekt halte. Ja, tauchen wir ein in die Materie. Es geht also um so etwas wie Lebensspenden. Das Semesterprogramm bei Ihnen ist ja äußerst ambitioniert. Es geht ja bei Ihnen darum, diesen Berg der Dankbarkeit von möglichst allen Perspektivenrichtungen zu beschießen, habe ich irgendwie beim Durchlesen des Programms mir gedacht. Das heißt, vielleicht ist was bekannt, vielleicht ist was dabei, wo Sie sagen, ja, das bringt etwas zum Schwingen, was schon bei einem der letzten Vortragsvormittage gekommen ist. Eventuell auch etwas, das kommt. Ich bin ganz froh, dass der Karl-Richard Esmann, glaube ich, das nächste Mal da ist. Das heißt, der nimmt man dann nicht mehr alle Scherze weg, sondern da habe ich mal die Nase vorn. Wenn wir uns mit der Thematik des Humors beschäftigen, ich war ja schon öfter da, Sie wissen, ich komme sehr häufig über die Wortbedeutungen, weil ich mit dem Deutschen so ein bisschen auf Kriegsfuß stehe, weil ich die modernen Sprachen für den Alten gegenüber defizitär halte. Gerade die Reflexion unserer Begrifflichkeiten von den lateinischen oder griechischen Wurzeln, manchmal auch von den hebräischen, aber das ist schon sehr weit weg, aber aus dem lateinischen und griechischen ist oft sehr, sehr bereichernd. Wenn wir uns mit dem Begriff des Humors auseinandersetzen, hat Humor eine sehr, sehr große Bandbreite. Ganz vordergründig die Wortwurzel Humus, etwas, das wir auch verwenden, je nach Pflanze darf man nicht zu viel verwenden, also es gibt welche, Basilikum braucht viel, wenn Sie aber Wiesenblumen zu verdüngen oder überhaupt einen guten Humus setzen, das mögen die gar nicht, aber Humus hat doch etwas Kräftigeres, etwas Stärkeres, ist der Inbegriff der guten, der starken Erde. Der Begriff des Menschen, der lateinische Begriff Homo, der Mensch hat die gleiche Wurzel. Und das ist ein sehr, sehr spannender Aspekt. Der Mensch ist erdverbunden. Das heißt, ich fliege viermal im Jahr nach Bali und auf die Malediven. Das ist richtig, wir können mittlerweile fliegen. Übrigens, seit wir selbst fliegen können, gibt es immer weniger Darstellungen von Engeln als geflügelten Wesen. Auch eine sehr interessante Sache. Also die Verbindung zwischen Himmel und Erde, also der Homo, der Erdverbundene, der sich abhebt und der als das Bild des Jakobs und der Himmelsleiter, das heißt dieses Verständnis, da gibt es Wesen, die eine Verbindung zwischen dem Irdischen und dem Überirdischen oder Transzendenten herstellen. Diese Verbindung durch geflügelte Wesen war bis ins frühe 20. Jahrhundert üblich, ist dann weg gewesen, hängt vielleicht auch mit der Erdverbundenheit zusammen, die aufgebrochen ist. Und ein dritter Aspekt, ein drittes Wort, das damit verwandt ist, ein vollkommen unmoderner Begriff im 21. Jahrhundert, die Demut. Also jemanden zu Demut aufzufordern, das macht man im politischen Diskurs, wenn man ganz böse sein möchte. Also da fast schräg gegenüber im Parlament ist Demut jetzt nicht so groß geschrieben, aber die Aufforderungen der Demut kommen immer wieder. Was hat das mit dem Humor zu tun? Demut und Humor, würde man sich denken, das ist ja das ganz große Gegenteil. Oder wenn Sie etwa sich erinnern, vielleicht haben Sie es gelesen, Umberto Eco, der Name der Rose, wo die Auseinandersetzung um den Humor eine ganz, ganz große Rolle spielt. Umberto Eco ist ja ein unglaublich guter Kenner der Medievistik gewesen. Also er war ja ein ausgewiesener Fachmann. Und diese Diskussion, was Humor ist, hat tatsächlich im Hochmittelalter sehr erbittert stattgefunden. Ja, die Frage, hat Jesus gelacht, weil das wird in der Bibel nie beschrieben. Wir wissen, dass er gern gefeiert hat. Das ist ja ein bisschen ein ein bösartiges Gegenargument gegen die Verbissenen gewesen, dass das erste Wunder im hochtrabenden, im hochgeistigen, im sich der gnostischen Sprache bedienenden Johannesevangelium ist das erste Wunder nicht irgendeine eine ganz grandiose Geschichte, sondern ein Fest, wo gewaltig abgefeiert wurde, nämlich so, dass der Wein ausgegangen ist. Das ist tatsächlich nicht passiert. Das ist also, sind hier viele Damen anwesend, die wissen das aus eigener Erfahrung. Wenn Gäste kommen, ist das ruhig bei einer Schwiegermutter, es wird ungefähr so viel gekocht, als ob jeder 5 weitere mitbringen würde. Und wenn wir gegessen haben, schaut das oft so aus, als hätte sich noch niemand genommen. Das heißt, so war das damals auch, diese Hochzeit, wo Jesus eingeladen war, die Hochzeit von Kana, und dann geht der Wein aus, und der macht jetzt nicht irgendwie einen Weinviertel THC nach oder vielleicht einen Doppler, die österreichische Maßeinheit des Weins, sondern er produziert diese Fassgrößen, also man rechnet, dass es sich dabei etwa um 500 bis 600 Liter Wein gehandelt hat. Das hat man schon ordentlich abgefeiert und niemand skandalisiert sich drüber. Also das heißt, haben sie gedacht, es ist schon auch gut, dass es den Jesus gibt. Also der produziert uns da relativ gratis auch dazu den guten Wein. Das heißt, die Frage des Humors, des Lachens in der Bibel ist da, aber man muss die Spuren tatsächlich suchen. Ein ganz wesentlicher Aspekt, jetzt nicht auf der verbalen Ebene, nicht auf der Ebene der Wortbedeutung, sondern auf der Ebene, ich würde jetzt einmal sagen, des Anthropologischen, des Sozialen, ist, dass Humor zu Selbsterkenntnis führen kann, realistisch dann, wenn man lernt, über sich selbst zu lachen. Es ist ja ganz interessant, dass jene, die am weitesten weg sind von der Realität, man könnte da jetzt Beispiele bringen aus der jetzigen Politik oder auch historisch gesehen, für Diktaturen war es tatsächlich das Lachen über den Diktator absolut verboten. Warum? Weil der Humor einen Abstand zum Hier und Jetzt bringt. Also das heißt, es schafft eine Distanz. Und wenn wir uns die Distanz anschauen, gehört da auf alle Fälle dazu das Erkennen der eigenen Schwäche. Das Interessante ist ja, wenn wir uns vergegenwärtigen für den Humor, warum lachen wir denn? Das ist hochgradig unterschiedlich. Also es gibt Dinge, die finden manche Leute sehr lustig, also zum Beispiel englischen Humor, gibt es viele, die sagen, kann ich überhaupt nicht anschauen. Ja, ich kann mich erinnern, es ist jetzt 40 Jahre her, Monty Python haben da den Sinn des Lebens, ich weiß nicht, ob Sie es jemals gesehen haben, so ein Episodenfilm, wo unter anderem so ein schwer übergewichtiger 500 Kilo Mann zerplatzt in einem Lokal, nachdem er zu viel gegessen hat. Bei der Szene habe ich nie wieder erlebt, wie viele Menschen gegangen sind. Ja, also offensichtlich ist der Zugang zu Humor sehr unterschiedlich. Andere finden das großartig und schauen sich das jedes Jahr im Freundeskreis an. Aber ein gesunder Humor ist, wenn er mit sich selbst zu tun hat, es kommen dann noch andere Aspekte des Humors, die für das Gesunde dazugehören. Es ist ein Wechsel der Perspektive, das ist das Hochinteressante, und das zeigt auch, wie todernst es jemand mit einer Thematik meint. Also diese ganz typische Geschichte, die wir haben, dieses Bejammern der kirchlichen Situation. Es gibt also viele Menschen, die sagen, mit der Kirche geht es bergab. Und dann gibt es verschiedene Erklärungen, und manche sagen ja, weil die jungen Leute keine Ahnung mehr haben. Das war übrigens immer schon so. Also das Klagen darüber, dass die Jungen nicht mehr aufstehen und nicht mehr grüßen können und Verhaltensweisen an den Tag legen, schockieren sie. Dieses Jammern kennen wir seit über die Jugend geschrieben wird, und das war schon in der Antike. Der Verfall des Christlichen, da gibt es ja diese bekannte Geschichte, ich habe sie zum ersten Mal gehört von Weihbischof Krezel, ein Religionslehrer, ein Priester damals noch in den 70er Jahren, so irgendwas, gibt der genügenden Religion. Das ist ja, also 5 hat man nicht gemacht. Das war irgendwie ehrenrührig für den Spender. Das ist nicht genügend, aber es bekommt dann 4 Religion. Und die Mutter kommt in die Sprechstunde zu dem Kaplan und sagt, das ist ja entsetzlich. Ein 4 in Religion ist wie ein nicht zufriedenstellend im Betragen. Kann man da nicht noch irgendwas tun? Sagt der Kaplan, also es ist eine wirkliche Katastrophe mit ihrem Sohn, der hat überhaupt keine Ahnung. Ja, nach dem Ostern und die fragt, was ist das Entscheidende von Ostern, die hat nicht einmal gewusst, dass Jesus zu Ostern gestorben ist. Und die Mutter sagt darauf, und das ist jetzt, lachen Sie nicht drüber, es geht um die Frage des Reflektierens, des Perspektivenwechsels. Die Mutter sagt darauf, woher hätte er das wissen sollen, die hat nicht einmal gewusst, dass er krank ist. Ja. Haben Sie gemerkt, was jetzt passiert ist? Man denkt sich, ja, um Gottes Willen, so ein ernstes Thema, die Religion verfallte Leute, die wissen nicht mehr. Und sobald man die Perspektive, also das noch einmal grotesk überhöht, ist es eine Perspektivewechsel. Wenn der Religionslehrer, es ist nicht überliefert, ob er darüber gelacht hat oder nicht, wenn er darüber gelacht hat, schafft er es in dem Moment herauszutreten und zu sagen, ja, machen wir mal einen Abstand zum Todernsten. Wenn er bösartig reagiert hat und die Mutter verdammt hat, dazu beichten zu gehen oder was auch immer, dann hat er diesen Wechsel der Perspektive nicht zustande gebracht. Es geht um Abstand zum Ernst des Lebens. Ich habe sehr viel über Humor gelernt bei einem jüdischen Psychotherapeuten, Jakob Klein, der immer wieder in Wien ist, der an sich in Israel, in der Nähe von Tel Aviv wohnt, und der so Abende zum jüdischen Witz macht. Und vor einigen Jahren hat er ganz bewusst so einen Abend am 9. November, der Tag der sogenannten, je nachdem wie man es nennt, Reichskristallnacht, Pogromnacht, die auch bei uns stattgefunden hat. Und er hat erzählt, dass er im Vorfeld ganz, ganz viel Kritik bekommen hat. Also von Freunden der israelischen Community hier in Wien, die gesagt haben, bitte, das kannst du doch nicht machen, an so einem fürchterlichen Abend, wo der Staatsschutz für die Vernichtung der Juden gesetzt wurde, indem es Übergriffe gegeben hat, die nicht geahndet wurden, Menschen gestorben sind, die Synagogen, fast alle, zerstört wurden. Und er hat gesagt, ja, ganz bewusst, ich beginne mit einer Gedenkminute, aber dann erzähle ich ganz bewusst Witze, weil das die Stärke war, und das finde ich einen interessanten Aspekt, er hat das dann auch begründet, das ist nicht nur ein jüdisches Phänomen, aber dort sehr stark ausgebildet, die Stärke des Volkes, wenn es fürchterlich wird, drüber zu lachen. Und da gibt es ja eine ganze Reihe von jüdischen Witzen über sehr prekäre Lebenssituationen, und man sagt, das ist ja wirklich grauslich. Also so eine, er hat dann begonnen mit so einer Geschichte, so ein polnisches Städtel, wo es den Leuten sehr, sehr schlecht gegangen ist, wo die Leute mit vielen Kindern, Familie und manchmal noch mit Verwandten, denen man eigentlich nicht über den Weg gelaufen wäre, wenn sie nicht verwandt wären, zusammengelebt hat, und da kommt ein Mitglied dieser jüdischen Gemeinde zu Rabbi und sagt, du Rabbi, das ist so fürchterlich, also wir leben da jetzt auf 30 Quadratmeter, haben eigentlich nur einen Raum, und du weißt ja, wir haben 7 Kinder, also zu 9 auf diesen 30 Quadratmeter, es ist fürchterlich, gibt es irgendeine Chance, und weißt du, wo es eine größere Wohnung, so größere Konditionen gibt, diese Knapp. Geh nach Hause, schau die Situation an, komm in einer Woche wieder. Und nach einer Woche kommt dann, sagt der Rabbi, es ist fürchterlich, jetzt ist das Ärgste passiert, was passieren kann, nämlich meine Schwiegermutter ist bei uns noch eingezogen. Ja. Sagt der Rabbi, du, das ist eine Lehre fürs Leben, genieße die Situation, komm in einer Woche wieder. Und nach einer Woche sagt er, also, das geht nicht. Ja, also es ist die Schwiegermutter nicht nur eingezogen, sondern sie redet ununterbrochen. Und jetzt nicht nur eine starrende Stimme, sondern also auch das, was sie sagt, ist so zusätzlich. Und dann sagt der Rabbi, mach bitte Folgendes, du hast doch einen Ziegenbock, nimm bitte den Ziegenbock auch noch in dein Wohnzimmer auf. Ja. Also als Konkurrenz zur Schwiegermutter oder Ergänzung ist nicht überliefert. Und nach einer Woche sagt der Rabbi, ich verzweifle am Glauben, das geht nicht. Ja, also neben dem Lärm der Schwiegermutter jetzt auch der Gestank des Ziegenbocks. Und dann sagt der Rabbi schon jetzt, wichtige Sache, gib den Ziegenbock wieder in den Stall und erzähl mir in einer Woche, was ist. Nach einer Woche sagt der Rabbi, es ist himmlisch, ja. Ohne Ziegenbock. Wir haben wahnsinnig viel Platz. Das Essen gehört wiederum uns. Und selbst das Gekreische der Schwiegermutter halte ich gut aus. Das heißt, eine an sich ganz prekäre Lebenssituation, die da witzmäßig überhöht wird. Und er ist dann auch gegangen wirklich zu Witzen, die man im KZ erlebt hat, die ich Ihnen sparen möchte, weil ich glaube, das darf ein Angehöriger der jüdischen Kultusgemeinde machen. Aber von außen ist es wahrscheinlich doch sehr kritisch. Also es geht um einen Abstand des Lebens. Und was hat es mit Abstand zu tun? Da steckt so ein Trotzdem drinnen, wo wir sagen können, wir haben die Freiheit, uns zu einem Ereignis so oder anders zu verhalten. In der Psychologie, und Jakob Klein in den Humorseminaren, und er wagt sich hier wirklich in das absolute Zentrum, in die Höhle des Löwens oder in die Schlucht Mordors, wie auch immer Sie das bezeichnen wollen. Er macht nämlich Humorseminare für Ehepaare. Ja, weil er davon überzeugt ist, gewisse Situationen kann man nur mit Humor meistern. Und er sagt, es geht hier um das Reframen. Und damit ist nicht gemeint ein primitives, positives Denken. Also es geht jetzt nicht darum zu sagen, das ist eine fürchterliche Situation, die Schwiegermutter ist eh ganz lieb. Ja, darum geht es nicht, sondern es geht darum, die Situation sich anzuschauen und wegzukommen vom österreichischen Sudern, Jammern, Seiern, Maulen. Ist ja unglaublich, warum wir so viele Worte darüber haben, über Schimpfen und Situationen schlecht reden, obwohl wir objektiv gesehen in sehr, sehr günstigen Situationen leben, wenn wir es etwa vergleichen mit der Ukraine, wenn wir es vergleichen mit Pakistan, wenn wir es vergleichen mit 90% der Länder auf dieser Welt. Das heißt, es geht darum, das in einem anderen Kontext zu sehen. Und bei diesem Seminar, und bei dem Seminar ist es ein bisschen schwierig, weil da muss man das auch durchspielen, erzählt er eine Geschichte, und das hat, also ich weiß nicht, ob sich die Ehe zu meiner Frau verbessert hat, weil es immer sehr humorig war, aber doch ein sehr interessanter Aspekt. Ein Ehepaar fährt auf Urlaub. Und das ganze Leben konnten sie nicht auf Urlaub fahren, weil zuerst waren die Kinder klein und dann waren die Eltern zu pflegen. Und der Mann hat unglaublich viel gearbeitet und dann endlich Pension von der Abfertigung, auch so eine österreichische Besonderheit, macht man eine Reise, immer schon am Plan Südamerika. Man fährt dorthin, kauft sich vorher eine Wahnsinnskamera, tolle Fotos, natürlich alles digitalisiert. Und das ist dann auch so ein Speicherchip. 4000 Fotos, riesengroße Speicherchip. Man kommt heim und es wird halt alles ausgepackt wie der Mann hat halt irgendwas dazu tun gehabt, dann in die Küche kommt, die Frau hat einkaufen, ist dort der Chip mit einem Magneten an die Kühlschranktür gepinnt, und sie wissen, ein Magnet zerstört einen Chip. Dabei hängt ein Zettel, ich hab die Fotos gefunden, damit wir sie nicht verlieren, und das hängt dort. Und jetzt, was wäre die normale Reaktion? Ja, also ich möchte Ihnen jetzt Schimpfworte ersparen, aber im Reframen würde das dann bedeuten, wie kann ich das auch anders sehen? Die Fotos sind weg, unwiederbringlich. Also das ist einfach ein Faktum. Und die natürliche Reaktion des Mannes ist selbstverständlich die, dass er sagt, dann müssen wir noch einmal fahren und die Fotos noch einmal schießen. Das heißt, die Situation hat sich überhaupt nicht verändert, aber das Betrachten von einer anderen Perspektive hat das, was in einem ganz anderen Zusammenhang die Trotzmacht des Geistes genannt hat. Da werden Sie, glaube ich, noch einiges darüber hören, oder haben Sie schon gehört? Ich glaube, ja. Also möchte ich nicht wiederholen, aber dieses trotzdem Ja zum Leben sagen, ist eine ganz entscheidende menschliche Fähigkeit. Wie wir mit einer Situation umgehen, haben wir zu einem guten Stück selbst in der Hand. Gerade wir, die einen Gestaltungsspielraum haben. Das hungernde Kind im Senegal oder im Südsudan hat es deutlich weniger. Und wir wissen ja, und das ist auch so eine wesentliche Frankl-Erkenntnis, dass der Anteil der äußeren Umstände, und das beschreibt er ja gerade in diesem namengebenden Buch aus dem Jahr zum Leben sagen, in erschütternden Situationen, also die Umstände sind für alle gleich, aber die Frage, wie gehe ich damit um, ist entscheidend für die Art und Weise, wie wir leben. Und der vierte Aspekt, der mir ganz, ganz wichtig ist beim Humor, es geht mir auch um eine ganz bewusste Abgrenzung von negativen und lebensverneinenden Formen des Humors. Übrigens, wenn Sie die Präsentation interessiert, weil manche schreiben mit, ich kann sie gerne Dr. Vosemer schicken und Sie können es dann verteilen, wenn Sie die haben wollen. Ganz wichtig, es gibt natürlich auch negative Formen des Humors. Ja, also Menschen, die eine Form des Humors leben, wo es nicht mehr um die Eigenreflexion geht, sondern Zynismus, Spott, andere zu verlachen, Sarkasmus, Hohn und so weiter. Das ist nicht das, was ich heute hier unter der lebensbejahenden Kraft des Humors verstehe. Das ist eher das, ich habe das in einem anderen Zusammenhang schon dieses Zitat von Marc Aurel, den wir Ostösterreicher gerne in Wiener reklamieren, weil er ein paar Monate hier gelebt hat. Marc Aurel, der gesagt hat, die Farbe deiner Gedanken färbt die Seele. Das heißt also, die negativen Formen des Humors sind letztlich stärkend für das Negative. Der wesentliche Ausbruch des Humors, ich hab gesehen, das ist schon ein paar Mal durch die Reihen hier gegangen, ist das Lachen. Was ist da das Besondere? Lachen ist ein Ausdruck, wie ich schon gesagt habe, ein Ausdruck des Humors, der die lebendige Kraft des Humors zeigt. Also Lachen hat eine ungeheure lebensstimulierende Energie. Es gibt eine ganze Reihe von Untersuchungen. Meine Frau hat eine lange Ausbildung zu Clownerie und Humor in der Bildung, ja, also auch das gibt es gemacht. Und ich habe dann das Vergnügen gehabt, die Diplomarbeit-Korrektur zu lesen und habe da eine ganze Reihe von spannenden Dingen mitgenommen. Und da gibt es unter anderem eine Unzahl von wissenschaftlichen Untersuchungen, was im Lachen geschieht. Also was hier an begonnen von der Muskulatur des Gesichts. Der Mensch ist ja das Säugetier, das die meisten Gesichtsmuskeln hat. Kinder lachen noch sehr, sehr häufig, angeblich eine satte dreistellige Anzahl an Lachen am Tag, und das nimmt im Laufe des Lebens immer weiter ab. Wenn vielleicht manche sagen, ja, die wissen es noch nicht. Es gibt aber dennoch Leute, die auch, die dennoch auch den Humor kultiviert haben. Abgesehen von der reinen Muskelbewegung führt das auch dazu, dass verschiedene positiv stimulierende chemische Prozesse im Gehirn stattfinden. Kann man viel nachlesen, möchte ich nichts darüber sagen, weil ich also im medizinischen Bereich nicht daheim bin. Aber es ist eine ungeheuer stärkende, eine ungeheuer positive Kraft. Das ist so etwas wie ein Doping, das man auch üben kann. Nach Aristoteles ist Lachen nur dem Menschen möglich. Das ist jetzt eine ganz wichtige Diskussion, wenn ich das sage, bei Schulklassen, da habe ich sofort die Diskussion, nein, das stimmt nicht, es können auch Affen lachen und wie auch immer. Ich glaube, dass es gewiss ein Verziehen des Gesichts durchaus gibt. Ich glaube, dass man Tieren das auch antrainieren kann. Allerdings in dem Zusammenhang der sogenannten Umweltfreiheit des Menschen. Arnold Gehlen ist ja der Mensch umweltfrei und nicht umweltgebunden. Das heißt, es gibt gewisse Reize. Jetzt steuern wir ja unerbittlich auf Weihnachten zu, und da in der Innenstadt die ganzen Christkindlmärkte. Wenn Sie das riechen, also wenn man sehr zentral wohnt, hat man da vielleicht eine Distanz. Schon mal erzählt, mein Vater ist ja unweit von hier im Schottenring aufgewachsen, mein Großvater hier Rechtsanwalt war, der hat also mit dieser erste Bezirk Adventlichkeit, die aber früher ein Vater abklatscht war von dem, was sich in den letzten Jahren, sagen wir mal vor Corona, gebildet hat. Also für den war Punsch eine Katastrophe, also ein Verbrechen am Wein. Aber nehmen wir mal den durchschnittlichen Wien-Touristen, der aus China herkommt, sobald der den Punsch riecht, ja, kann man schon sagen, da bricht der gesamte Widerstand gegen alles, was man sich vorgenommen hat, diesmal nicht so über die Stränge zu schlagen, doch bei manchen zusammen, aber trotzdem können wir uns frei dazu verhalten. Also wenn wir am Aschermittwoch ein Schnitzel vorgelegt bekommen, also hier in so einem katholischen Raum, kann man sagen, werden die meisten sagen, nein, heute nicht. Wenn Sie einen Hund haben und Sie trainieren ihn, schauen mit ihm den Kalender an und steuern mit ihm auf die Fastenzeit zu, und sie geben ihm am Aschermittwoch ein Würstel, der wird nicht sagen, ich heiße das Aschermittwoch. Ja. Er wird wahrscheinlich, vielleicht wird er auch zu vermitteln, er ist ja nicht einmal katholisch, weil ein Hund ja nicht taufbar ist. Aber der Mensch kann sich frei dazu verhalten, und das heißt trotzdem zu lachen. In einer schlechten Situation ist ein Ausweis der Freiheit des Menschen, also einfach mit einer Situation anders umzugehen. Und wir wissen das ja von der Widerständigkeit gerade Diktaturen gegenüber. Dennoch ist es so, dass nicht erklärbar ist, warum wir lachen. Also ich hab das zuerst schon ganz kurz gesagt, dass im Zusammenhang mit dem Humor, also warum ist etwas für manche Menschen humorig, für manche Menschen überhaupt nicht, warum man lacht über etwas, die Situation ist ja immer die gleiche. Selbst bei Witzen, wo wir wissen, wie sie ausgehen, also ein wesentlicher Aspekt des Witzes ist ja, dass er plötzlich eine groteske Gegenpoligkeit, vielleicht eine Überdrehung, eine Überhebung der Situation bringt, selbst wenn wir wissen, worauf es hinausläuft. Also die ganze Schwiegermutterwitze. Ja? Also wenn da weiß man immer, die steckt schlecht aus. Also wenn ich jetzt Ihnen sage, meine Schwiegermutter ist ein Engel, und ich sage vorher, das ist ein Witz, wenn Sie wissen, also, da passiert irgendwas mit der Schwiegermutter. Und Ihre Antwort ist dann, dass Sie haben aber ein Glück, meine lebt noch. Ja? Obwohl Sie vorher wissen, da wird irgendwas kommen, ist es plötzlich eine Umkehrung einer Situation. Wir wissen nicht genau, was passiert und wir können es nicht erklären. Wenn wir es erklären, machen wir den Witz kaputt. Das erklärte Witze sind zerstörte Witze. Ja? Es geschieht dahinter etwas, wo wir wissen, was es ist, also wo wir intuitiv spüren, was es ist, aber die genaue Erklärung nicht möglich ist. Und dieser befreiende Positionswechsel, der geschieht eben ganz gezielt beim Wissen. Und die sind interessanterweise kulturabhängig. Also das ist, was ich schon gesagt habe, englischer Humor, bis zum Brexit findet man nicht lustig. Ja, in England lachen sie doch immer drüber. Selbst darüber, wenn sie sich falsch entschieden haben. Und selbst wenn das Ganze sehr negativ beginnt, also was stellen Sie sich vor, wenn Sie die lebenden Toten hören? Ja, vielleicht irgendwie irgendwelche grauslichen Vampire oder die Wiedergänger, die da in der Halloween-Nacht wiederkommen. Hat irgendwas Unheimliches. Aber Sie denken wahrscheinlich jetzt nicht daran, dass das durchaus Personen sein können, die noch leben, und wenn wir sie sehen und wir uns immer denken, warum leben die überhaupt noch? Ja, also jetzt ist wieder ein Konzert, der gute Mick Jagger ist ja schon ein Phänomen, also er ist älter als meine Schwiegereltern und die sind schon fit, ja, aber das ist schon ein Phänomen, und wenn man sie aus der Nähe sieht, denkt man sich, also wirklich Wahnsinn, also hätte ein Visagist bei den Pharaonen im alten Griechenland jemanden einen Toten so hergerichtet, ja, den hätten sie hingerichtet. Und die schauen als Lebende so aus. Oder auch jetzt im Zuge dieser ganzen Klimadiskussion. Ja, wir müssen uns ja bemühen, wir sollen weniger heizen, wir sollen weniger Gas verbrennen und so weiter. Warum? Damit unsere Enkel und Keith Richards eine bessere Welt haben in der Zukunft. Ja. Das heißt, dieses Spiel auch mit sehr negativen Begriffen oder und dann höre ich schon auf mit Ehegeschichten. Wenn Sie die Situation daheim erleben, die ist nicht lustig. Ja? Wenn man das sieht, dass dort wirkt das irgendwie. Ja? Diese Idee, und ich finde das bei Stan Laurel sehr interessant, der sehr oft aus der Blöderin kommt, der das sogenannte Mastermind dahinter gewesen ist, der ja die Frage des Humors und des Witzes sehr, sehr eingehend reflektiert hat und auf die Frage am Lebensende gesagt hat, warum hat er denn das gemacht? Und er hat ja noch Witze weitergeschrieben, Szenen weitergeschrieben, nachdem Oliver Hardy 1957 schon gestorben war, also Stan Laurel hat um 8 Jahre überlebt. Und warum er denn das macht und warum er das alles in seinem Leben gemacht hat, hat er gesagt, just for laughs, also nur fürs Lachen. Die Lebensqualität, und die haben ja das vielfach, also die bekanntesten Filme sind 20er, 30er Jahre, wo es auch in den USA den Menschen nicht gut gegangen ist, also einfach Lebensqualität von Menschen zu heben durch das Lachen. Ja? Oder der dann auch gesagt hat, am Ende seines eigenen Lebens, er möchte nicht, dass bei seinem Begräbnis geweint wird, und er wollte das sogar in seinen Grabstein eingravieren lassen, wer über meinen Tod weint, mit dem rede ich nie wieder ein Wort. Ja? Das heißt, die Qualität des Lebens von Menschen zu heben durch Humor. Und jetzt kommen wir zu einem ganz nah verwandten Bereich, nämlich zur Spiritualität. Im ersten werden Sie sagen, was hat Spiritualität zu tun mit Humor? Kommen einige wesentliche Sachen. Sie werden aber auch vielleicht sagen, Blick, Name der Rose, wenn Sie es gelesen haben oder zumindest den Film gesehen haben oder den Film gesehen haben und sagen, ich habe es auch gelesen, dass sie trotzdem sagen, ja, aber das ist ja doch so ein Stück weit auch eine kirchliche Prägung. Also Humor im kirchlichen Raum muss man schon mit der Lupe suchen. Ich werde am Schluss dann noch einige Beispiele bringen. Und tatsächlich kann man ohne zu lügen behaupten, die Kirche hat sich da immer recht schwer damit getan, mit dem Humor. Es hat zwar so humorige Heilige gegeben, Franz von Assisi hat da immer wieder so groteske Geschichten gemacht, sehr viel mehr noch Philipp Neri, und gab so einige Heilige, aber es ist eher die Ausnahme. Also wenn man heilig werden will, muss man schon so machen, wie wir das meistens auf unseren barocken Bildern haben, also irgendwie die Hände falten und die Augen verdrehen, dass sie einem vom Zuschauen schon wehtun. Wo kommt Spiritualität her? Wieder vom Wortbegriff, dass die Wortwurzel ist das lateinische Wort spiro, ich atme. Nicht von ungefähr haben wir in vielen spirituellen Äußerungsformen im fernöstlichen Bereich, aber auch im christlichen, da vor allem in den Ostkirchen, in der mönchischen Tradition, Atemtechniken, die mit dem Gebet verbunden sind. Also Atmen macht uns ganz stark bewusst die eigene Lebendigkeit. Man kann mit dem Einatmen, mit dem Ausatmen sehr, sehr viel eigene Lebensgeschichte, sehr viel Biografisches auch da hinein verarbeiten, bis zu eigenen Atemtechniken, etwa beim Jesusgebet. Die gleiche Wortwurzel, das Spiro, haben wir auch im lateinischen Wort des Spiritus Sanctus, also des Geistes, der beseelt. Also Beseelung hat mit bewusst Atmen ganz offensichtlich viel zu tun. In der Spiritualität reflektieren wir das Leben und seinen Sinn, und dann ist es ganz wesentlich, wir öffnen uns dabei der Transzendenz. Ich habe über Transzendenz hier schon mal was gesagt, aber nur einige wenige Sätze. Auch da wieder das Wort transzendere, überschreiten, übersteigen. Eine der Besonderheiten des Menschen ist es, neben hoffentlich einigen anderen, wenn man sich den Zustand der Welt vergegenwärtigt, ist man da nicht immer so davon überzeugt, aber eine der wesentlichen Fähigkeiten des Menschen ist, dass er aus der Situation heraussteigen kann. Das, was ich kurz beim Humor skizziert habe, ist im transzendenten Bereich das Überschreiten der eigenen Endlichkeit, der irdischen Gebundenheit. In transzendenten Gesellschaften, und das war jetzt in Europa durchgehend bis zum Ende des Mittelalters, für 99% der Menschen, auch noch weit bis ins 19. Jahrhundert, das ist erst im 20. Jahrhundert, hat das begonnen zu bröckeln, aber Gesellschaften früher waren transzendente Gesellschaften. Was heißt das? Man hat gelebt und hat gewusst, okay, hier und jetzt, und wenn Sie nach Carnuntum fahren, sich dort die Grabsteine anschauen, oder auf alten Klosterfriedhöfen, also die Mönche sind immer ein bisschen älter geworden, aber da sind oft Leute sehr jung gestorben. In Carnuntum gibt es Grabsteine von 17-Jährigen, von 25-Jährigen, relativ viele. Bis ins späte 19. Jahrhundert ist die Landbevölkerung in Österreich im Durchschnitt 35 Jahre geworden. Selbst wenn wir die Kindersterblichkeit herausrechnen, war sie unter 50 im Schnitt. Also es hat immer alte Leute gegeben, also Hildegard von Bingen zum Beispiel ist über 80 geworden, das hat es immer wieder gegeben, es hat auch 100-Jährige gegeben, aber deutlich seltener. Und war dazu früher auch kein Problem für die Pensionskasse, weil es nicht gegeben hat. Aber der Mensch war sich bewusst, ich lebe im Hier und im Jetzt, eine gewisse Zeit. Aber die eigentliche Sinnerfüllung erfolgt in der Übersteigung, das heißt in der Transzendenz, im Drübersteigen in den eigentlichen Sinn des Lebens. Und Spiritualität ist der Versuch, diese Transzendenzerfahrung in das Leben hereinzuholen. Und auch das, und da haben wir eine große inhaltliche Parallele zum Humor, im bewussten Reflektieren geschieht ein Abstand zum Leben. Also wenn wir etwa bewusst reflektieren, die Dinge, die wir besitzen, wir wissen ja von der Kulturforschung, dass unsere Vorfahren, so sie noch nicht sesshaft waren, also in unseren Breiten vor vielleicht 3000 Jahren, die haben in aller Regel 30 Dinge besessen. Die Reichen damals haben 60 Gegenstände besessen. Ein reicher Bauer des Mittelalters hat 600 Dinge besessen. Ein durchschnittlicher Europäer des Jahres 2022 besitzt 10.000 Gegenstände. Jetzt werden Sie sich denken, da muss gemessen an mir jemand armer sein, weil ich habe deutlich mehr als 10.000, das kann schon mal sein. Aber wir besitzen dann ganz viel. Und die größte Rache, die man seinen Kindern ja antun kann, ist möglichst viel im Alter zu sammeln. Ja, also Sie werden vielleicht auch schon Wohnungen ausgeräumt haben von älteren Verwandten. Da sind Dinge aufgehoben worden, die wirklich eine Belastung sind. In der Transzendenz geschieht eine Betrachtung des Lebens abgesehen von der irdischen Gebundenheit. Das heißt, Menschen, die in einer ganz starken Transzendenzerfahrung leben, leben hier ein Stück weit außerhalb und sagen, brauche ich denn das eigentlich? Und wir haben interessanterweise diese Reflexionen natürlich religionsungebunden. Aber Religionen haben nicht umsonst sehr, und zwar fast alle großen Weltreligionen haben Traditionen, wo es auch um Lebensformen geht, wo man ganz bewusst einfach lebt. Die Asketen im fernen Osten genauso wie die Besitzlosigkeit und das Armutsgelübde der Mönche. Das kann man hier natürlich jetzt gerade an diesem Ort gut diskutieren, aber im Prinzip ist die Idee, ich befreie mich von irdischer Gebundenheit, indem ich wenig besitze, ist dahinter eine Öffnung für die Transzendenz. Wichtig ist, dass die Spiritualität der theologischen Reflexion vorausgeht. Das ist ja ganz spannend, was meine ich damit? Es gibt ja mittlerweile viele Menschen, die sich als spirituell, aber nicht religiös bezeichnen. Sie haben, glaube ich, Paul-Michael Zulehner auch letztes Semester, der hat ja nach der Religionsstudie in den frühen 90er Jahren sehr intensiv damit gearbeitet, dass es Menschen gibt, die sagen, ich bin zwar spirituell, aber nicht religiös. Damit meinen sie, ich bin an spirituellen Fragen interessiert, aber nicht gebunden an eine Form der Religion. Und wir erleben, und das ist ja wahrscheinlich der Grund, warum gerade viele Menschen aus der mystischen Tradition Schwierigkeiten mit der Amtskirche bekommen, wir erleben, dass die Spiritualität sehr oft dann auch zu einem Abstand zu den irdisch gebundenen Formen von Religion führt. Und Spiritualität übersteigt die Tatsachenwelt. Was meine ich damit? Wir haben alle gewisse Erfahrungen in unserem Leben. Ich habe jetzt über die Spiritualität im Sinn von Transzendenz, was kommt denn danach, gesprochen. Aber wir können uns auf vielen Ebenen entgrenzen. Also wir Menschen haben die Fähigkeit, wir können auch reflektieren, was war vor 1000, vor 2000, vor 3000 Jahren. Oder wenn Sie sich absolut sehenswert, wie man das jetzt angeschaut, das ist neu renovierte Josephinum im 9. Bezirk. Ja, also wenn Sie einen guten Magen haben, schauen Sie sich das an, wenn Sie einen schlechten Magen haben, frühstücken Sie nicht. Das sind hunderte Modelle aus dem 18. Jahrhundert, wo wir wirklich dankbar, dass wir im Jahr 2022 leben, wenn man die medizinischen Dinge von damals sieht. Aber da haben Künstler im unglaublich viel Arbeit schritt, und zwar für jedes Modell bis zu 200 Leichen haben sie gebaut, das Innere des Menschen nachgebaut. Und erstmals haben da Menschen gesehen, und zwar auch Ärzte in der Ausbildung, wie schaut es im Menschen aus. Bis dahin haben sie das, ja, try and error, haben es einfach probiert, das werden sie sagen, das macht mein Arzt noch immer, aber wir haben trotzdem eine wissenschaftsbasierte Medizin. Das heißt, wir Menschen können uns hineinversetzen in die Lebenssituation anderer. Wir können über frühere Zeiten nachdenken, auch wenn wir die Entstehung des Josephinums, und da war Josef II. Noch nicht Josef II., sondern als junger Mann, wie er da herumgereist ist und sich mit diesen Dingen beschäftigt hat. wir bekommen fast körperlich spürbare Vorstellungen, was hat das bedeutet, damals eine Verletzung gehabt zu haben. Ja? Und da bin ich noch nicht bei den Grauslichkeiten, wenn Sie wirklich einen guten Magen haben, die Sie sich im Google-Loop anschauen können. Also diese verformten menschlichen Organe, das ist wirklich, wirklich eine grausliche Geschichte. Und das war damals aber top, also das war das beste Krankenhaus, was es gegeben hat, staatlicherseits, also ich glaube, dass die Klöster ein bisschen weiter waren, aber das hat man begonnen, Menschen aufzuschneiden und zu schauen, was ist denn da drinnen los, wie reagiert denn der, wenn man diese Eiterbeule oder das, was für sich was aufmacht. Das, wir können uns da reinversetzen, obwohl wir es nicht erlebt haben. Und noch stärker transzendieren können wir unser eigenes im Liebenden gegenüber. Also wenn Menschen einander lieben, dann denken sie Entscheidungen nicht zuerst von sich her, sondern vom anderen her. Also eine totale Transzendenzerfahrung, die wir in der höchsten Form in den Religionen haben. Also der buddhistische Bodhisattva, der eigentlich nicht mehr das Leid einer neuen Wiedergeburt erleben müsste, weil er bereits ein Erleuchteter ist, der kommt nochmal auf die Erde in ein leidvolles Leben zurück. Oder noch einmal viel näher in der Leidensgeschichte, diese göttliche Aussage, egal wie tief ihr sinkt in eurem Leben und wenn die größten Katastrophen passieren, das Christentum hat eine Gottheit, die das alles schon mitgemacht hat. Also totale Solidarität. Also wir können in der Liebe eine Form von Solidarität, die bis zu dem geht, dass Jesus einmal sagt, das gibt es für die größere Liebe, als wenn einer sein Leben hergibt für seine Freunde. Das heißt, wir haben Formen von transzendenter Überschreitung, die wir außerhalb der Menschen so nicht finden. Also auch wenn es großartige Dinge gibt und wir wissen, dass die Elefanten kommunizieren oder dass Primaten kommunizieren oder auch ein Ameisenvolk großartig organisiert ist, aber selbst im größten Termitenbau irgendwo in der Wüste in irgendeinem afrikanischen Land, etwa Kenia, da gibt es ja so Termitenbauten, die, weiß nicht, Meter groß sind. Selbst wenn sie die zersägen und zerlegen, werden sie keine Gedenksteine für besonders verdienstvolle Ameisen finden. Das heißt, das Transzendieren des eigenen Lebens scheint eine menschliche Eigenschaft zu sein. Und auch hier gibt es eine ganz bewusste Abgrenzung. Gerade im Christentum ist es ja so, dass die Spiritualität, der Zugang zum Heil gratis ist, gnadenhaft geschenkt. Das heißt, wir haben mittlerweile, man kann ja alles kaufen, wir haben ja auch Spiritualität zum Kaufen. Es gibt so einige Beispiele, Sie kommen ja, wie vor einem Vierteljahrhundert Erwachsenenbildung war, habe ich mich sehr stark mit diesen Grauzonen moderner Glaubenswelten auseinandergesetzt. Und da gibt es einfach eine ganze Reihe von Dingen, wo man die Versprechen, wenn sie das machen, haben sie ein spirituelles Erlebnis. Und gerade in Österreich funktioniert das auch, weil wir ja, wiederum Paul Michael Zulehrer, wo können wir am besten beten? Also jetzt vielleicht nicht Sie, Sie machen diese Schottenkirche, aber wenn man Menschen in Österreich fragt, was glauben Sie, was ist der Ort, wo die Menschen am besten beten? Wald, genau. Natur und Wald kommt sehr häufig. Ist übrigens auch das ist kulturabhängig unterschiedlich. Das heißt, es gibt so spirituelle Urlaube, wo man dann halt um viel Geld in den Wald kommt und darf man dann Bäume umarmen und bekommt also so die Spiritualität des Kosmos mit. Österreich sind aber, das ist ja immer ganz interessant, wir haben immer so ein bisschen Sicherheitsdenken. Ja. Das drückt sich schon allein darin aus, dass noch immer mehr als zwei Drittel der Menschen in unserem Land einer der großen christlichen Kirchen angehören, obwohl der Gottesdienstbesuch da deutlich drunter ist. Also wir haben so ein bisschen Sicherheitsnetz. Wir denken uns, ja, ich kann es schon besser im Wald beten, aber wenn es hart auf hart geht, lasse ich mich lieber vom Pfarrer als vom Förster eingraben. Also das ganz Wesentliche, dass Spiritualität bei den großen Religionen ist ein Angebot, das für alle da ist, oder gerade im Christentum, es ist gnadenhaft geschenkt. Ich muss es mir nicht erwerben, ich muss nicht so viel zahlen, ich muss keine teuren Seminare machen. Jetzt werden Sie sagen, wohoho, Kirchenbeitrag. Ja, so blöd das ist, es kommen auch Leute in den Himmel, die keinen Kirchenbeitrag zahlen. Vielleicht bereuen Sie jetzt die letzten Jahrzehnte, aber das ist genau der Punkt, zum dritten Aspekt zu kommen, nämlich zur Dankbarkeit. Sie haben in dem Semester sehr viel sich mit Dankbarkeit auseinandergesetzt. Ganz kurz einige Aspekte. Das erste ist, dass Dankbarkeit eine Form ethischer Zuwendung ist für eine Hilfeleistung. Das heißt, ein Mensch, der spürt, ich alleine könnte das nicht tun. Ich bin auf andere angewiesen und ich drücke das auch aus. Undankbare Menschen sind Menschen, mit denen man wenig zu tun hat. Und Dankbarkeit ist kein Ausdruck, das gleich wieder zurückzuzahlen. Das ist ganz wesentlich. Also wir, in unserer Kultur ist es ja so, wenn wir etwas geschenkt bekommen, dann soll das Gegengeschenk, das wir machen, möglichst gleichförmig sein. Ja? Wir hatten ganz schwere Diskussionen mit den Schwiegereltern, die wir wirklich heiß lieben. Sie werden es verständlich für seine Schwiegermutter. Nein, wir haben wirklich ein gutes Verhältnis. Aber dieser Druck, der da aufgebaut wird, dass das immer mehr, immer größer für die Kinder, wie auch immer, und die sagen, wir können da nicht mit. Und die dann immer wieder sagen, nein, das müsste nicht, wie auch immer. Aber wir sind trotzdem kulturell so verfasst, ja, dass wir das Gegengleich zurückzahlen wollen. Dankbarkeit spielt sich auf einer anderen Ebene ab. Dankbarkeit ist eine Zuwendung, die nicht das abgelten kann, was man bekommen hat. Interessant, dass es in vorchristlicher Zeit ganz massiv mit Verrechnung konnotiert war, also diese Do- und Des-Philosophie der antiken Gottheiten, also ich gebe, damit du gibst, also ich gebe ein Opfer und dann bekomme ich etwas zurück. Das ist ganz stark in uns drinnen. Je größer dieses Opfer, desto mehr erwartet man sich. Wir haben, wenn Sie die Wahlbewegung in Brasilien sich angeschaut haben, wir haben ja dort sogar einige von diesen ganz stark wirtschaftlich neoliberalen konnotierten christlichen Sondergemeinschaften, wo tatsächlich behauptet wird, wenn du zu uns kommst und wenn du einen festen Glauben hast, dann wirst du reich. Das ist natürlich eine ganz starke Kampfansage, die Befreiungstheologie, das heißt, man ändert nichts mehr an den Umständen, sondern man schafft es auf einem spirituellen Weg. Und der das nicht schafft, dem wird auch signalisiert, es war halt nicht genug. Wesentlich ist Dankbarkeit als eine Grundhaltung. Also wenn wir Dankbarkeit als eine Grundhaltung einüben, ist es, wie David Steindl-Rast sagt, so etwas wie eine Prävention gegen depressive Verstimmungen. Und David Steindl-Rast weiß, wovon er redet, er ist mittlerweile schon über 95 und hat immer wieder Phasen in seinem Leben gehabt, wo er mit Depressionen zu kämpfen hatte. Und dieses Arbeiten damit, wofür kann ich denn dankbar sein, das Kultivieren von Dankbarkeitstagebüchern, oder wenn Sie so Seminare vielleicht schon mal mitgemacht haben, wo es um das Lernen von Dankbarkeit geht, und es ist einer der ersten Aufträge, 5 Minuten Zeit, schreiben Sie mal auf, wofür Sie dankbar sind, wofür Sie dankbar sein wollen. Und da gibt es Leute, die schaffen gerade 3 Sachen, und es gibt Leute, die sagen, bin überhaupt nicht fertig geworden. Wo David Steindl-Rast dann sagt, diese Dankbarkeit führt dazu, dass man nicht gegen Depressionen, das ist ganz wesentlich, Depression ist eine diagnostizierte Erkrankung, aber gegen depressive Verstimmungen, also an der Grundhaltung, sehr wohl ganz wesentlich etwas ändern kann. Und diese Depressionsprävention, wie er es einmal nennt, hängt für ihn ganz stark damit zusammen, diese Dankbarkeit gerade von Dingen, wo wir absolut beschenkt sind, für die wir nichts tun können. Also wir wachen in der Früh in einem Land auf, wo wir wissen, wir können auf die Straße gehen, ohne dass wir erschossen werden. Wir können das Wasser aus der Wasserleitung trinken. Wir haben in aller Regel all das, was wir brauchen, um warm, satt und sauber zu leben. Also sehr viele Grundvoraussetzungen, die woanders, die in anderen Ländern überhaupt nicht da sind. Das Wasser aus unserer Wasserleitung hat eine Qualität wie Mineralwasser in anderen Ländern. Dass dieses Kultivieren der Dankbarkeit hier sehr, sehr viel helfen kann. Und was hat das jetzt mit dankbarer Spiritualität zu tun und mit diesem Humor, also um einige so Dinge noch zu pflücken? Wie schon mehrfach gesagt, es geht um die Distanz zum Ernst des Lebens. Also dass das Leben ernst ist, daran werden wir ohnehin immer wieder interessiert, aber diese Distanz, die können wir kultivieren und sie hat eine tatsächlich lebensfördernde Kraft. Diese Distanzen in allen drei Bereichen, Humor, Spiritualität, Dankbarkeit, haben wir in allen Kulturen. Und interessant ist auch, und das ist wiederum, was ich gelernt habe bei der Reflexion des jüdischen Witzes, in praktisch allen Situationen. Jakob Klein sagt, natürlich gibt es ganz schlechte Tage, aber auch an meinem schlechtesten Tag kann ich nachdenken, ob nicht da auch etwas war, wo das gut gewesen ist, wofür ich dankbar sein kann. Er sagt, dass er selbst an den schwersten Tagen, und er weiß, wovon er spricht, weil er als Psychologe 25 Jahre lang mit Kriegsopfern im Nahen Osten gearbeitet. Er sagt, selbst an ganz dunklen Tagen gibt es Dinge, für die ich dankbar sein kann. Nicht für den Tag insgesamt, aber in jeder Situation. Ein ganz wesentlicher Aspekt ist dieses Lernen von Gelassenheit. Ja? Das heißt nicht lethargisch zu sein, das heißt also jetzt nicht zu sagen, es ist eh alles wurscht, also so dieses auch wiederum wienerische, also wurscht, ist es so die Paradeaussage zu verschiedenen Situationen, sondern eine Gelassenheit, das heißt, ich kann darauf vertrauen, dass ich das Leben an sich so lassen kann, wie es ist. Dass ich unterscheiden kann, wie dieses Gebet von Kardinal König, der gesagt hat, lehre mich die Dinge zu erkennen, die ich ändern kann, und die ich nicht ändern kann, mich da nicht abzuarbeiten, und den Geist, das eine vom anderen unterscheiden zu können. Und es gibt einfach Dinge, wo ich sagen kann, ja, das ist nun mal so. Was kann ich jetzt gut daraus machen? Wie kann ich das Beste aus dieser Situation machen? Die höchste Entfaltung in der dankbaren Spiritualität in der Mystik erreicht. Das heißt, wenn Menschen sagen, ich erlebe mein gesamtes Leben als ein gnadenhaft geschenktes. Das hat schon etwas sehr, sehr Mystisches. Je nach Weltanschauung ist es dann eine Erfahrung der Gottesnähe oder in irgendeiner Art und Weise eine Erfahrung der Seinsnähe. Und ich glaube, das wäre auch so ein ganz wesentlicher Ansatzpunkt, wenn wir so reflektieren, warum tut sich denn Kirche heute so schwer? Wahrscheinlich ganz wesentlich, weil wir es, und das hat, bin mir relativ sicher, bereits im 19. Jahrhundert begonnen, dass die Vermittelbarkeit, mein Dasein, so wie es ist, gründet auf einem Sein, dass die Vermittelbarkeit abseits von einer starken Verbiegelung, wie wir sie etwa in barocken Kirchen haben oder wie wir sie ganz, ganz stark in der Vermittlung haben, dass dieses Abstrahieren, diese Seinsreflexion einfach nicht gelingt. Und ich glaube, dass gerade so dieser christliche Aspekt, das Dasein, so wie es ist, es ist gut, den Menschen zuzusagen, es ist gut, dass es dich gibt, nicht alles, was du machst, aber es ist gut, dass es diesen Menschen gibt, das ist ein ganz wesentlicher, denke ich, Ankerpunkt, auch unabhängig von einer christlichen Einstellung zu sagen, das Sein an sich ist gut. Ich find es sehr spannende Berührungspunkte, kann ich jetzt im Detail nicht sagen, Joachim Bauer, der dieses Buch geschrieben hat, über das soziale Gehen. Also wo früher immer gesagt hat im Sozialdarwinismus, dass der Kampf jeder gegen jeden, homo homini lupus, also der Mensch ist für den Menschen ein Wolf, oder der Mensch ist der Wolf des Menschen, der die besten und härtesten Ellbogen hat, der kommt am weitesten. Und dann kommen wir in der Sozialanthropologie, in der Psychologie drauf, dass es in praktisch allen menschlichen Kulturen Formen von Solidarität gegeben hat, wo wir uns um Leute gekümmert haben, die nach den Maßstäben des Sozialdarwinismus, und am stärksten haben das die Nazis ausgearbeitet, die es eigentlich nicht geben dürfte. Also wo Solidarität in dieser Ideologie, die Barmherzigkeit mit Schwachen, eine Form von Schwäche war, die man ausmerzen musste. Und wir wissen, dass Kulturen, die solidarisch sind
Und da ist bei allem unserem Jammern darüber, wie schlecht es uns geht, und China ist doch viel weiter, muss ich Ihnen sagen, ich lebe lieber in einer solidarischen europäischen Gesellschaft als in einer sehr weit entwickelten technologischen Gesellschaft, in einer anderen Kultur, wo das keinen so einen großen Stellenwert hat. Also, dass wir die Erfahrung machen, dass das Gute auch einen evolutionären Vorteil bringt. Der könnte uns jetzt wieder Probleme bereiten, weil wir irgendwie mit, letzte Woche haben wir gelesen, 8 Milliarden sind wir mittlerweile, und die brauchen immer mehr Ressourcen, aber wir sind grundsätzlich eine erfolgreiche Spezies, auch durch den solidarischen Zusammenhalt. Und schließlich denke ich, und das ist jetzt mehrfach angeklungen, im Entdecken und Kultivieren von Humor, Spiritualität und Dankbarkeit liegt so etwas wie ein Geschenk des Lebens. Ja. Das, was Mystiker genannt haben, die Glückseligkeit. Also etwa bei der Therese von Avila ist das so, Katharina von Siena, da geht es nicht um Glück, also hab mal über Glück, Glückseligkeit hier schon mal was erzählt. Also es geht nicht darum, im Lotto zu gewinnen. Ja, wenn Sie lesen, jetzt Mittwoch, glaube ich, einen Solo-Sex-Satz gegeben, und die meisten von Ihnen werden den nicht gewonnen haben. Aber das ist so unser Glücksverständnis. Ja? Obwohl wir mit einer gewissen Häme, ja, wenn wir zum Friseur gehen, blättern wir diese Zeitungen durch von den Reichen und Schönen, und es freut uns ein bisschen zu sehen, dass es den Reichen auch nicht besser geht. Und das ist tatsächlich so. Wir wissen, reichen Menschen geht es nicht besser als Armen, aber trotzdem streben wir nach dem Glück im Lotto-Sechser. Die mystische Glückseligkeit meint, dass es sich hier um eine Grundverfasstheit des Menschen geht, die unabhängig ist von einem Glücksmoment. Also das, was die Mystiker Johannes Cassianus nennt, ist das Talent zum Schicksal. Das heißt, wenn ich mein Leben begreife als gnadenhaftes Geschenk, ich bin vom Sein geliebt, ich bin nicht in das Universum hineingespuckt, sondern da gibt es eine Idee, und wir erleben ja immer wieder Dinge in unserem Leben, wo wir sagen, ja, der Mensch, das ist schon ein tolles Ding. Ja? Nicht nur im Josephinum, sondern auch von vielen, was da sonst sich abspielt. Und dieses sich vergegenwärtigen und dann zu kultivieren, mit dem Schicksal optimal umzugehen, mit diesen Aspekten von Humor, von Spiritualität, von Dankbarkeit, das ist das Kultivieren dieses Talentes zum Schicksal. Und was ist jetzt das spirituelle Humor? Ich habe schon gesagt, das ist schwierig zu entdecken. Es gibt ihn natürlich, in der Bibel haben wir dieses bekannte Buch des Jona von Nineveh, Sie kennen das alle, also so eine Lehrerzählung. Der Jona wird also dahin geschickt nach Nineveh, und er soll verkünden, die Stadt wird untergehen. Das machen solche Weltuntergangspropheten natürlich gerne. Ja, also den Leuten zu sagen, so wie ihr lebt, wird alles untergehen. Und dann kommt das erste Witzelement, die bekehren sich. Das geht normalerweise nicht. Man kann sich auch am Ring festkleben oder Suppe auf irgendwelche Van Gogh-Gemälde schütten. Die Welt ändert sich dennoch nicht. Jona macht die andere Erfahrung und er ärgert sich drüber. Ja, die kehren um. Und zwar ganz grotesk. Da wird also geschildert, die heulen, jammern tagelang, sie fasten, sie ziehen sich Fastengewänder an, sie streuen sich Haupt auf die Asche, und zwar alle, auch die Viecher. Ja, also auch die Viecher kehren um. Schon ein Humorelement. Jona glaubt aber trotzdem, dass die Stadt untergehen wird, und dann setzt er sich da auf den Hügel und schaut zu, also erste Reihe fußfrei, weil er weiß ja, dass das jetzt untergehen wird, setzt sich da unter einen Baum, und Gott schickt einen Wurm, der die Wurzel dieses Baumes zerfrisst. Also er sagt, Jona, das wird nicht untergehen, die haben sich ja bekehrt. Er sagt, nein, du hast es mir versprochen, und ich möchte das anschauen, und so das Untergehen einer Stadt erlebt man ja nicht alle Tage, und er hat da so einen schönen schattigen Platz, und der Wurm zerfrisst. Das heißt, dieser göttliche Aspekt, dieser jüdische Witz spricht in diesem Buch Jona relativ stark durch sehr viele, man könnte es jetzt noch fortsetzen, bis zu dem aufgefressen werden vom Fisch. Ein zweites humoriges Element, das es sogar aus der Bibel herausgeschafft hat in das Leben der Kirche, ist der sogenannte Risus Pascalis. Früher durfte man ja nicht lachen in der Fastenzeit. Die Leute haben sich auch daran gehalten. Also, glauben wir. Und um den Startschuss zu geben, dass man wieder lachen darf, hat der Pfarrer dann in der Osterpredigt Witze erzählt, um die Leute zum Lachen zu bringen. Das macht leider auch mein Pfarrer. Und er sammelt so das ganze Jahr Witze, aber sie sind so dümmlich, dass man schon auch drüber lacht. Aber man lacht dann eher drüber, dass andere Leute drüber lachen. Aber die Aussage dahinter ist, Tod, wo ist dein Stachel? Diese Frage des Apostel Paulus, das heißt, der Tod hat sich zu Ostern lächerlich gemacht und deswegen dürfen wir jetzt wieder lachen. Es gab dann auch in den sogar sehr, sehr harten Zeiten verschiedene Elemente des humorigen Abstandsnehmens um das Fest der unschuldigen Kinder, und zwar über viele Jahrhunderte lang, die Einführung des sogenannten Kinderbischofs. Es wurde ein Kind gewählt und es war an diesem Tag Bischof und das hat alle herumkommentieren dürfen. Vor allem auch die Erwachsenen. Wie weit die Kinder gegangen sind, wissen wir nicht, aber das war auch so ein Beispiel des Abstandsschaffens, wie wir es im Mittelalter übrigens, das gar nicht so ernst war, an sehr, sehr vielen Punkten beobachten können. Bei den Heiligen, aber also auch gesagt, ich habe einige Beispiele genannt, ich finde eher diese Geschichte vom heiligen Laurentius witzig, also der Laurentius, dieser römische Diakon, der in der tezianischen Christenverfolgung zwischen 258 258 bis 60, glaube ich, hat die gedauert, umgebracht wird. Diakon wird er genannt, er war so etwas wie ein Generalvikar de facto, der vorher den Kirchenschatz verschenkt hat, und wie der Kaiser ihn zwingt, den Kirchenschatz herauszugeben, holt er die Armen und sagt, das ist der Schatz der Kirche, sonst haben wir nichts. Und aus Rache dafür wird er hingerichtet, der Legende nach eben durch Grillen auf einem Rost bei lebendigem Leib. Und er soll dann der Legende nach gesagt haben, bitte dreht mich um, ich bin jetzt auf einer Seite durch. Ja, das Beispiel kommt ja auch beim Echo vor, wo diese verbissenen Mönche sagen, nein, das ist dann kein Heiliger, weil ein Heiliger, der angesichts des Todes lacht oder andere zum Lachen bringt, der kann das nicht ernst meinen. Eine sehr, sehr witzige Geschichte kirchenhistorischer Natur, das ist das Echo, aus dem ich komme. Ich habe mal eine Caritas-Tagung von der Caritas Europa, und da war eine Vertreterin von Stockholm, Caritas Stockholm, also sowas gibt es, ja, da oben gibt es ein paar Katholiken, und die hat erzählt, das Problem bei ihnen sind die weiten Strecken. Und da gibt es eine historische Erzählung, im 13. Jahrhundert gab es einen Bischof, der nach Rom geschrieben hat und gesagt hat, könnt ihr meine Diözese teilen? Also sowas ist gegeben. Bischöfe, die sagen, meine Diözese ist zu groß, können Sie sie teilen? Weil vom Südende von Schweden, das muss man sich mal vergegenwärtigen, bis zum Norden ist es genauso weit wie vom Süden bis Sizilien. Also ein riesiges Land. Und dieser Bischof hat gesagt, wenn ich da oben eine Pfarrvisitation mache, ich weiß überhaupt nicht, was die Pfarrer da oben machen, habe aber gehört, gerüchteweise, sie führen sich so fürchterlich auf, ich mache also eine Bischofsvisitation, und da sagt er, da muss er zeitig im Frühjahr, ab dem Zeitpunkt, wo es geht, muss er losreisen, kommt bis zum Herbst hinauf, dann muss er über den Winter bleiben und dann im nächsten Frühjahr ist wieder zurück, und das Frühjahr da oben ist viel, viel länger. Kann man meine Diözese nicht teilen? Und in Rom überlegen sie ein paar Jahre lang und schreiben ihm dann zurück, er hat es gar nicht mehr bekommen, sondern sein Nachfolger, wie das oft so ist in Rom, nein, die Diözese wird nicht geteilt, weil da oben leben nur so wenig Leute, wir teilen das nicht. Und im späten 20. Jahrhundert hat wiederum ein Bischof, ein römischer Bischof, also römisch-katholischer Bischof, nach Rom geschrieben und gesagt, das ist wirklich fürchterlich, also darauf liegen, das könnte man die Diözese nicht teilen. Und das Antwortschreiben des Vatikans beginnt mit den Worten, wie bereits in unserem letzten Schreiben und so weiter. Also das finde ich ja so, und das war ernst gemeint. Ja. Ich finde auch ganz witzig, beim jetzigen Papst gibt es ja einige Sachen. Der Papst wurde gewählt am 13. März 2013, und da war Frühjahrsbischofskonferenz kurz danach angesetzt in Argentinien. Und wie das bei Bischöfen so ist, die überarbeiten ihr Adressverzeichnis nicht regelmäßig. Er bekommt auch schon als gewählter Papst ein Schreiben seiner Bischofskollegen, und wo sie ihn einladen zur Sitzung der Bischofskonferenz. Und er schreibt ihnen zurück, wegen kürzlich eingegangener Verpflichtungen werde ich nicht kommen. Also finde ich auch immer eine gewisse Form des Humors. Ja, insofern hoffe ich, Ihnen ein bisschen so eine Einführung gegeben zu haben, auch in etwas, was man vielleicht etwas mehr kultivieren kann, weil Spiritualität, Humor, etwas mehr als Spiritualität und Dankbarkeit auf Kriegsfuß stehen oder nicht die besten Freunde sind, aber ich glaube, dass es sehr gesund wäre und dass eine ganze Reihe auch von Berührungspunkten christlicher Provenienz gäbe, die man ein bisschen kultivieren kann. Und damit danke ich für die Aufmerksamkeit.
Vielen, vielen Dank. Gäbe es mehr spirituelle